Buddhismus, Hinduismus, Islam, Animismus und auch das Christentum. Es gibt ja viele Religionen und Glaubensrichtungen auf dieser Welt. Und die Frage ist ja berechtigt, was macht den christlichen Glauben unter dieser Vielzahl an Glaubensrichtungen insgesamt eigentlich so besonders? Was macht diesen Glauben so einzigartig? Und wie kommen wir eigentlich dazu, dass es gerade diese eine Glaubensrichtung ist unter Hunderten, die für uns die Wahrheit ist, die uns besonders überzeugt? Was würdet ihr sagen? Was ist das Einzigartige, was ist das ganz Besondere am christlichen Glauben? Gibt es jemanden, der da spontan eine Idee hat? Ja? Ja, die Auferstehung, ne, das ist schon sowas ganz Besonderes auf jeden Fall. Ja. Ja. Man kann eine persönliche Beziehung leben. Wir müssen nichts leisten. Er ist als Diener gekommen, ja. Könnte wahrscheinlich noch manches hinzufügen, aber in einigen von euren Äußerungen, da ist schon auch so vorgekommen, wo ich gedacht habe oder wo ich immer wieder denke, ja, das ist eigentlich die eine Sache, die wirklich den christlichen Glauben so ganz einzigartig und bemerkenswert macht. Ähnlich wie du es formuliert hast, Tobi, eben, da ist ein Gott, der sich erniedrigt. Da ist ein Gott, der auf die Welt kommt, der in Jesus Mensch wird. Da ist ein Gott, der sich ganz klein macht. Ein Gott, der für die Menschen leidet, der sogar stirbt für die Menschen. Da ist ein Gott, da ist Jesus, der Gott, der sich selbst opfert. Das ist die Spezialität des Christentums. Diesen Gedanken eben, dass die Gottheit, also diese Gottheit, die da ist, an die man glaubt, dass eben sie sich klein macht und opfert, ich glaube, das gibt es nur im christlichen Glauben. Und sonst ist es oft andersrum, sonst ist es in der Tat, das haben wir eben gehört, oft so ein Leistungsgedanke, der mit Religion zusammenhängt. Die Menschen müssen sich dann nämlich erniedrigen, sie müssen sich abplagen. Sie müssen sich opfern für ihre Gottheit, damit sie möglicherweise, wenn es gut läuft, dann gesegnet werden von dieser Gottheit und erlöst werden. Im christlichen Glauben, wie die Bibel es uns zeigt, da wird dieses menschliche, religiöse System, das wird im Grunde vollkommen umgekehrt. Das wird auf den Kopf gestellt. Hier ist Gott, hier ist Jesus Christus, der sich selbst opfernde Gott, der sich für uns dahingibt. Das ist das Thema, über das wir nachdenken wollen. Jesus, der sich selbst opfernde Gott. Und ich lese uns einige Verse aus dem Markus-Evangelium, aus Markus 14 nämlich, ab Vers 12 bis Vers 26. Und am ersten Tage der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm opferte, sprachen seine Jünger zu ihm, zu Jesus, »Wo willst du, dass wir hingehen und das Passahlamm bereiten, damit du es essen kannst?« Und er sandte zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, »Geht hin in die Stadt, und es wird euch ein Mensch begegnen, der trägt einen Krug mit Wasser. Folgt ihm. Und wo er hingeht, da sprecht zu dem Hausherrn, »Der Meister lässt dir sagen, wo ist der Raum?« indem ich das Passahlamm essen kann mit meinen Jüngern. Und er wird euch einen großen Saal zeigen, der mit Polstern versehen und vorbereitet ist. Dort richtet für uns zu. Und die Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden's, wie er ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Passahlamm. Und am Abend kam er mit den Zwölfen. Und als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus, »Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir ist, wird mich verraten.« Und sie wurden traurig und fragten ihn, einer nach dem anderen, bin ich's? Er aber sprach zu ihnen, einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre besser für diesen Menschen, wenn er nie geboren wäre. Und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach und gab's ihnen und sprach, nehmet, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr trinken werde vom Gewächs des Weinstocks bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke im Reich Gottes. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Jesus, der sich selbst opfernde Gott, er lenkt souverän die Umstände seiner letzten Tage. Das ist so mein erster Gedanke, was wir hier sehen können in diesen ersten Versen. Manche sagen ja das Gegenteil. Manche sagen, Jesus ist das hilflose Opfer der Mächtigen seiner Zeit geworden. Sie konnten ihn halt nicht leiden. Sie waren eifersüchtig auf seinen Ruhm, auf seinen Eindruck, den er gemacht hat auf die Menschen, sodass sie beschlossen, ihn zu töten. Und Jesus, dieser arme und friedfertige Kerl, er konnte eben nichts dagegen tun und er wurde eines Tages eben zum armen, unschuldigen Opfer der Machtinteressen der damaligen Führungsschicht. Die Situation ist einfach außer Kontrolle geraten. Sie ist ihm entglitten, er konnte nicht mehr fliehen, sodass er dann als Märtyrer starb. Aber das ist nur ein sehr oberflächlicher Eindruck der Ereignisse. Das stimmt so nicht. Jesus starb auch nicht als Märtyrer, sondern die Bibel, sie zeigt es uns sehr klar, dass Jesus sterben musste, dass es sein Plan war, dass es seine Absicht war, von Anfang an, dass er kommen wollte, gekommen ist, um als Sühneopfer zu sterben. Das konnte Jesus nur sein, wenn er es bereitwillig getan hat, wenn er freiwillig in den Tod gegangen ist. Und Jesu Bereitwilligkeit, sein souveräner, selbstbestimmter Gang an das Kreuz von Golgatha, er zeigt sich hier schon in diesen letzten Tagen, in dem ganzen Drumherum der Ereignisse, wie er alles vorbereitet und wie er alle Dinge so in seinen Händen hält, wie er das steuert. Hier gibt es keine Zufälligkeiten. Hier gibt es nicht irgendwelche Ereignisse, die ihn einfach ereilen. Jesus ist nicht Spielball der Entscheidungen anderer Menschen, sondern er ist derjenige, der alles so in seinen Händen hält, der die Fäden zieht und die Geschehnisse im Griff hat. Wenn wir nur diese Vorbereitung sehen hier, des Passafestes, da wird das schon sehr deutlich. Offenbar hat Jesus im Verborgenen schon vornherein Absprachen getroffen. Er schickt zwei seiner Jünger los. Sie sollen den Raum finden für die Feier. Sie sollen das Ganze vorbereiten. Und es gibt ein geheimes Zeichen, durch den sie den Besitzer des Raumes erkennen können. Er trägt einen Krug mit Wasser in der Öffentlichkeit. Nun, heute, da denkst du dir vielleicht, das ist aber ein komisches Zeichen. Da liefen doch bestimmt massig Menschen rum mit so einem Krug Wasser. Das war so. Allerdings muss man wissen, dass in aller Regel zur damaligen Zeit diese Wasserkrüge, also diese Krüge gefüllt mit Wasser, dass das in aller Regel nur die Frauen zu schleppen hatten. Das war Frauensache. Die Männer dagegen, die waren zuständig für die noch schwereren Schläuche, in die man zum Beispiel Wein auch hineinfüllte. Also so wird es schon etwas auffällig gewesen sein oder ein leichtes gewesen sein für die zwei Jünger, diesen Mann zu erkennen, der eben einen Krug Wasser trägt. Und sie folgen ihm und sie kommen zu dem Raum, wo die Feier stattfinden kann. Warum aber eigentlich dieser ganze Aufwand? Nun, ich glaube, einerseits war es Jesus wichtig, in Ruhe zu feiern. Er wusste um Judas Absichten. Er wollte nicht, dass Judas diesen Ort verraten könnte. Andererseits, noch wichtiger, Jesus wollte die ganze Umgebung für das Passamahl mit seinen Jüngern bestimmen. Denn dieses Passamahl, diese bevorstehende Mahlzeit in seinem engsten Kreis, das würde im Grunde die wichtigste Mahlzeit aller Zeiten werden. Denn hier würde sich Jesus mit dem Passalamm identifizieren. Mit dem Passalamm würde er sich identifizieren und deutlich machen, ich bin das Passalamm schlechthin. Wir kommen, um die Sünden der Welt zu tragen. Das sollte ja das letzte Mal Jesu auf Erden sein. Und dieses Fest, es sollte ganz anschaulich verdeutlichen, wie zentral Jesus Christus für unsere Erlösung ist. Die zwei Jünger, sie gehen los und sie finden eben alles so wie von Jesus auch angekündigt. Und wir sehen daran, dass auf Jesus Verlass ist. Sein Wort tritt ein, auch in schwierigen Zeiten. Jesus hat die Geschehnisse im Griff, auch in diesen dunklen Stunden. Jesus lenkt die Umstände seiner letzten Tage. Es war kein Unfall. Es war nicht die Verkettung unglücklicher Umstände. Es war nicht eine Verschwörung seiner Feinde, die ihn ans Kreuz brachte, sondern es war letztendlich sein souveräner Wille, sein Entschluss, diesen Weg zu gehen. Und so wie damals Jesus die Dinge lenkt und alles im Griff hat und alles sieht, so ist es auch heute. So wie damals ist Jesus auch heute nicht die Kontrolle über unsere Welt und die Umstände, in denen wir leben, entglitten. Er hat das weiterhin alles im Griff. Das ist ein großer Trost für schwere Zeiten. Das ist gut zu wissen, wenn wir auf dunklen Wegstrecken sind. Das macht Mut. Natürlich verstehen wir nicht alles. Das ist im Privaten so, wenn uns Schicksalsschläge ereilen, wenn wir Kummer haben. Und das ist natürlich auch so, wenn wir auf die Weltlage blicken. Und jetzt in diesen Tagen ist das ja so. Wir blicken auf die Weltlage, wir schauen Richtung Ukraine zum Beispiel, auf den schrecklichen Krieg, unter dem so viele Menschen ja so sinnlos und vollkommen unverdientermaßen leiden müssen. Und da kommen natürlich Fragen und man hat auch Unverständnis, was sich da regt. Und man fragt sich, warum ist das so? Wie kann Gott das so geschehen lassen? Da bleiben natürlich Fragen. Da bleiben Fragen, die wir nicht befriedigend beantworten können. Und doch dürfen wir an dieser Wahrheit festhalten, dass unser Herr die Geschehnisse in dieser Welt lenkt, dass er nach wie vor alles im Griff hat. Genau wie damals in diesen ganzen Irrungen und Wirrungen der letzten Tage Jesu, auch damals hatte er alles noch in seinen Händen. Und so wie Gott damals aus der größten Katastrophe, der brutalen Hinrichtung eines wirklich vollkommen unschuldigen Menschen, etwas Wunderbares hervorbrachte, nämlich die Rettung von ganz vielen Menschen, so kann Gott heute auch noch aus Traurigem, aus Schlimmen, aus schrecklichen Dingen Gutes machen und Segen hervorbringen. Wie gut, dass Gott unsere Welt regiert. Wie gut, dass er immer noch größer ist, dass alle Bedrohungen und alle Ängste, die uns ja das Leben schwer machen. Jesus, der sich selbst opfernde Gott, lenkt souverän die Umstände. Damals ist es so gewesen und es ist heute nach wie vor so. Und etwas Zweites. Jesus, der sich selbst opfernde Gott, er wirbt auch um die Rettung jedes einzelnen Menschen. Denken wir nochmal zurück an diesen Bericht vom letzten Abendmahl, wie ich ihn uns gerade gelesen habe. Mittendrin, in der feierlichen Atmosphäre, das Passamahl, das war ja auch durchzogen von einer ganzen Reihe traditioneller Elemente. Es ist auch mal hochspannend, sich damit so ein bisschen zu befassen, wie das so gefeiert wurde. Also mittendrin in diesem Festmahl, da lässt Jesus auf einmal ja, eine Bombe platzen, gewissermaßen. Er sagt es gerade heraus. Wahrlich, ich sage euch, einer unter euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Einer unter euch, unter uns hier, unter uns Zwölfen oder 13 mit Jesus. Ne? Einer unter euch, sagt Jesus. Nicht einer von denen, die zum weiteren Kreis gehören. Nicht einer von denen, die flüchtig mit mir mal unterwegs waren. Nicht einer von denen, die mich letzte Woche mal haben predigen hören. Nein, einer unter euch in diesem engsten Kreis, die wir 3 Jahre miteinander Tag für Tag unterwegs sind, die wir uns gut kennen, die wir uns so gut kennen. Einer unter euch wird mich verraten. Was für eine schockierende Ankündigung. Und diese Ankündigung, sie war umso erschreckender, weil Jesus hier auf eine Äußerung, die Jünger werden es verstanden haben, sie kannten das Alte Testament, weil er hier auf eine Äußerung aus Psalm 41 anspielt. Psalm 41 wiederum, wenn man sich den anschaut, der thematisiert wiederum den berüchtigten Verrat Ahitophels. Ahitophel, das war einer der großen Berater Davids gewesen und eines Tages hat er sich gegen David gewendet und hat seinem Widersacher, seinem Sohn, Ratschläge erteilt und er war auch ein großer Verräter sozusagen. Und Jesus macht gewissermaßen hier deutlich, es ist einer wie dieser Ahitophel unter uns. Es ist einer unter uns, der zwar mit uns ist, der sich wie ein Freund verhält, der aber in Wirklichkeit ein Verräter ist. Und die Jünger, die waren entsetzt. Sie waren entsetzt. Sie haben das niemandem zugetraut aus ihrer Runde. Auch nicht Judas, nein. Sie waren entsetzt. Und Johannes, er berichtet uns dann in seinem Evangelium im Parallelbericht, dass die Jünger sich dann untereinander ansahen, einer den anderen, dass sie bange wurden und dass niemand eben den Judas im Verdacht hatte und dass einer nach dem anderen dann zu fragen begann, bin ich's? Bin ich's? Und Judas, ich stelle es mir so vor, cool wie eh und je, er wird dieselben Worte in dieser Situation so über seine Lippen gebracht haben. Bin ich's? Jesus hätte eigentlich nur eins tun müssen in dieser Situation. Er hätte auf Judas zeigen und laut ausrufen müssen, er ist es, der Verräter. Und noch ehe diese Worte Jesu verklungen wären, hätte wahrscheinlich Petrus sich den Judas geschnappt und in den Schwitzkasten genommen und rausgeschmissen oder so. Aber Jesus tut das nicht. Er stellt ihn nicht bloß. Er outet ihn hier nicht vor allen anderen. Sondern was Jesus tut, ist etwas anderes. Markus berichtet uns die öffentlichen Worte unseres Herrn. Er sagt, einer von den Zwölfen, der mit mir seinen Bissen in die Schüssel taucht. Na, vielen Dank. Das hilft uns jetzt aber weiter, ne? Also, auf gut Deutsch, es kann jeder sein. Jesus outet ihn nicht. Er outet ihn nicht, sondern er tut etwas ganz anderes. Und daran sieht man auch wieder, dass er so die ganze Lage im Griff hat. Er beherrscht die Situation so umfassend, dass er trotz des für ihn herannahenden Albtraums ein letztes Mal versucht, ein letztes Mal hier alles gibt, Judas in seiner Liebe, Judas auch mit seiner Liebe zu erreichen. Denken wir zurück, als Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, hatte er schließlich auch Judas Füße gewaschen. Natürlich. Und nicht nur das, er hatte auch etwas Vielsagendes zu seinen Jüngern gesagt in diesem Zusammenhang. Er hatte gesagt zu ihnen, und ihr seid rein, aber nicht alle. Johannes 13, Vers 10. Und Jesus hat sich in diesem Moment quasi schon an den Verräter, an Judas gewandt. Und ihm gewissermaßen gesagt, ja, durch die Blume, Mensch, Judas, alter Freund, du bist nicht rein. Achte auf dich. Achte auf dein Herz. Eine liebevolle Ermahnung an sein Gewissen. Auch dass Jesus dann dem Psalm 41 aufgreift und an diese Begegnung oder Begebenheit um Ahitophel erinnert, das ist wie eine liebevolle Hinwendung zu Judas. Judas, mein Freund, Warum gibst du nicht einfach deine finsteren Pläne auf? Bedenke doch. Bedenke doch, was aus Ahitophel wurde. Und ja, wir wissen, und die Jünger wussten, dass Judas, also sie wussten noch nicht, aber sie wussten, dass Ahitophel sich erhängte. Letztendlich. Und wir wissen, dass Judas letztendlich ebenso endete. Und selbst die Sitzordnung an diesem Abend, die Sitzordnung, wie man sie aus Johannes 13 auch erschließen kann, verdeutlicht, wie Jesus in seiner Liebe um Judas, also seine Liebe zu Judas, ja, um ihn wirbt, sich ihm zuwendet. Denn Judas bekam einen der beiden Plätze neben Jesus. Zu seiner Linken saß er. Eine wunderbare Möglichkeit, mit ihm ins Gespräch zu kommen, auch so ganz persönlich, ohne dass es alle mitbekommen. Eine wunderbare Möglichkeit, auch umzukehren für Judas. Und dann sehen wir, erneut berichtet uns das Johannesevangelium in der Parallelstelle, wie Jesus ein letztes Mal sich um Judas bemüht. Wir lesen in Johannes 13, Vers 23 folgende: Es war aber einer unter seinen Jüngern, den Jesus lieb hatte, der lag bei Tisch an der Brust Jesu. Johannes ist gemeint. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen sollte, wer es wäre, von dem er redete. Da lehnte der sich an die Brust Jesu und fragte ihn: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist's, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Was für eine Tat der Liebe hier zu Judas. In der damaligen Kultur war es ein Zeichen echter und tiefer Freundschaft und Verbundenheit, einen Bissen vom gemeinsamen Tisch zu nehmen und ihm dem anderen anzubieten. Machen wir jetzt heute nicht mehr so, aber ne, damals war das wirklich ein Zeichen tiefer Verbundenheit. Wir lesen das zum Beispiel auch im Buch Ruth. Ja, da kann man das auch nachlesen, so eine Begebenheit. Da heißt es dann: Boas sprach zu ihr, zu Ruth, als es Essenszeit war: Komm hierher und iss vom Brot und tauche deinen Bissen in den Essigtrank. Ja, auch hier diese Einladung. Und auch da ist es so ein Zeichen enger Verbundenheit. Also Jesus bemüht sich hier wirklich nachdrücklich um Judas, um seine Rettung. Er wirbt darum. Ganz im Stillen, aber eben doch sehr persönlich und am Schluss dann auch sehr eindeutig wendet er sich seinem Verräter zu. Er sagt ihm quasi: Hier, Judas, in diesem Bissen, den ich dir jetzt reiche, hier ist meine Freundschaft. Hier ist meine Vergebung. Hier ist meine Liebe. Alles, was du tun musst, ist dies anzunehmen, mein Freund. Wirst du es tun? Judas, wir wissen es, er nimmt das Brot. Er nimmt das Brot zwar, aber er kehrt nicht um. Er lässt sich nicht beeindrucken. Er lässt sich von Jesu Liebe hier nicht gewinnen. Er geht leider seinen Weg des Stolzes, des Hochmutes weiter. Und wir lesen dann: Und als der den Bissen nahm, fuhr der Satan in ihn. Und dennoch, auch wenn es hier kein gutes Ende nimmt, müssen wir doch festhalten und konstatieren, Jesu Angebot war aufrichtig. Das war ein ernsthaftes Angebot. Wenn Judas Buße getan hätte, dann wäre er unter diesen 12 Jüngern geblieben. Auch wenn Jesus natürlich dennoch ans Kreuz gegangen wäre. Jesus ist über diesen Verlust von Judas, den der Verräter sich hier selbst zuzuschreiben hatte, es war ja sein sündiges Herz, von dem er sich leiten ließ, Jesus ist über diesen Verlust von Judas zutiefst traurig. Sein schockierender Nachruf verdeutlicht das. Markus 14, Vers 21: Der Menschensohn geht zwar hin, wie von ihm geschrieben steht, weh aber dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Das sind harte Worte, schockierende Worte, die aufrütteln sollen, die wachrütteln sollen. Sie stellen uns die Frage, welche Rolle Gott, welche Rolle Jesus Christus eigentlich in unserem Leben spielt. Es ist nicht das Schicksal, es ist nicht der Zufall, es sind nicht irgendwelche Dinge, die sich so oder anders irgendwie entwickeln, die unser Leben bestimmen. Es ist Gott, es ist Jesus Christus, der diese Welt damals wie heute in allen ihren Einzelheiten in seinen Händen hält. Und die Frage ist, darf er auch mein Leben bestimmen? Darf er auch dein Leben bestimmen? Steht er im Mittelpunkt? Jesus jedenfalls, der sich selbst opfernde Gott, er wirbt um die Rettung jedes einzelnen Menschen. Er ist damals Judas nachgegangen. Judas ist er nachgegangen, der schon mit den hohen Priestern und Schriftgelehrten gesprochen hatte, der schon Absprachen gesprochen hatte. Er ist ihm nachgegangen, seinem Verräter und Feind. Er ist ihm nachgegangen, noch in diesen letzten Momenten. Komm Mensch, überleg es dir doch nochmal. Kehr doch noch um. Es gibt noch einen Weg zurück. Schlag ihn ein jetzt. Und so bemüht sich dieser Jesus Christus auch um uns andere, um jeden anderen Menschen. Und er bemüht sich auch um dich, ganz gleich, wie du heute zu ihm stehen magst. Er wirbt um dich, ganz gleich, ob du dich vielleicht schon mal von ihm abgewandt hast. Er geht dir nach, obwohl er alle deine Gedanken, auch die schlechten, ganz genau kennt. Er sorgt sich um dich, selbst wenn andere dich vielleicht schon aufgegeben haben und sagen, naja, ist sowieso hoffnungslos mit ihm oder ihr. Jesus, der sich selbst opfernde Gott, wirbt um die Rettung jedes einzelnen Menschen. Dazu ist er gekommen. Darum hat er sich auch geopfert. Er hat sich ja geopfert, er hat sein Blut vergossen, damit gerade auch die Ungerechten, die Fehlerbehafteten, die Verräter, die Betrüger, die Launischen, die Unfreundlichen, die Unzuverlässigen, die Egoisten, die Nachtragenden und alle anderen auch, damit sie gerettet werden können. Jesus, der sich selbst opfernde Gott, er wirbt um die Rettung jedes einzelnen Menschen. Damals bei Judas und auch heute bei dir und bei mir. Lass dich retten, sagt er uns. Vertrau mir dein Leben an. Und Jesus, der sich selbst opfernde Gott, er spricht über die Bedeutung von Brot und Wein. Im weiteren Verlauf dieses Mahls setzt Jesus das Abendmahl ein. Und er nimmt dabei Symbole des Passamals, Brot und Kelch, er gibt ihnen eine neue, eine umfassendere Bedeutung. Im Grunde ist das nochmal ein Riesenthema so für sich. Aber ich will kurz mit uns einen Blick darauf werfen, was Brot und Wein so bedeuten oder was Jesus mit ihnen verbindet. Wir sollen nämlich in diesen Elementen, in Brot und Wein, Jesu Selbsthingabe erkennen. Schauen wir mal an den Grundzügen drauf. Es heißt hier zum Brot, und als sie aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach und gab es ihnen und sprach, nehmet, das ist mein Leib. Nun, Jesus, er meint jetzt nicht, dass das Brot wortwörtlich sein Leib wäre. Er sitzt ja auch noch leibhaftig vor seinen Jüngern in dieser Situation, sondern seine Worte sind hier bildhaft zu verstehen. Er möchte etwas verdeutlichen. Das Brot bezieht sich auf Jesu Leben. Denn in der Menschwerdung damals in Bethlehem, interessanterweise heißt Bethlehem übersetzt so etwas wie Stadt des Brotes, damals bei der Menschwerdung in Bethlehem nahm Christus das Brot des Lebens ja einen menschlichen Körper an. Er nahm einen menschlichen Körper an, so wie wir ihn auch besitzen. Und fortan stellte er sein göttliches Wesen dadurch unter Beweis, dass er ein vollkommenes, sündloses Leben führte, und zwar, und das ist wichtig, in diesem menschlichen Körper. Schließlich trug Christus dann unsere Sünden an das Kreuz. Und wie? Wieder in dem menschlichen Körper. Er triumphierte schließlich über den Tod, indem er diesen Körper, diesen menschlichen Körper, wieder zu Leben brachte und dann in den Himmel auffuhr, wo er nun zu Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Als Glieder seines Leibes, Gemeinde als Leib, Gemeinde als Körper Jesu Christi, haben wir Anteil auch an diesem Leben. Paulus schreibt, das Brot, das wir brechen, ist das nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Ja, rhetorische Frage, ja, genau, das ist es. Durch das Brot verstehen, ja, sehen wir Jesu Menschwerdung. Wir sehen seinen Tod, wir sehen sein Auferstehungsleben. Und dass wir Anteil haben am Brot, dass wir das Brot auch nehmen, dass wir es zu uns nehmen im Abendmahl, bedeutet auch, dass wir echte Anteilseigner sind an dem, was Jesus erlebt hat als Mensch. Dass er in die Welt gekommen ist und gelebt hat hier, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist. Und das Brot bedeutet dann auch, dass wir als Geschwister Anteil haben am Leben der anderen. Nochmal 1. Korinther 10, weiter den Vers 17. Denn ein Brot ist's, so sind wir viele ein Leib, weil wir alle an einem Brot teilhaben. Wir sind durch das Brot also nicht nur Teilhaber an Christi Leben, nicht nur mit ihm verbunden, sondern es verbindet uns auch miteinander. Es verbindet uns auch untereinander. Alle, die wir zu Christus gehören. Und deswegen ist es auch so eine schöne Symbolik eigentlich, wenn wir beim Abendmahl, wir machen das nicht immer, aber wir machen es manchmal, wenn wir am Abendmahl eben von einem Brot alle essen. Ja, weil es das so symbolisiert. Ein Brot ist es, so wie wir zueinander auch gehören, zu dem einen Leib. Was verkünden wir also für eine Botschaft, wenn wir das Brot nehmen beim Abendmahl? Nun, wir bezeugen, wir verkünden, dass wir Teilhaber sind am Leben Jesu. Wir haben sein Leben empfangen, wir zehren davon, wir nehmen es zu uns. Und zweitens, dass wir auch Teilhaber sind am Leben der Geschwister. Und dann entsteht da eigentlich in einem gewissen Sinne so eine lebensspendende Dynamik. Sie geht aus von diesem Brot, was wir hier am Tisch des Herrn teilen. Denn unsere Teilnahme ist nicht nur eine Verkündigung oder eine Botschaft, ja, wir gehören zu ihm und zueinander. Unsere Teilnahme ist eigentlich auch immer eine Einladung. Es ist auch eine Einladung und deswegen feiern wir das auch ja, im öffentlichen Gottesdienst. Es ist auch eine Einladung, selbst Teilhaber am Leibe Christi zu werden. Denn wenn wir zum Tisch des Herrn gehen, um das Abendmahl zu nehmen, wenn wir das Brot des Lebens zu uns nehmen, dann auch um andere um uns herum gewissermaßen einzuladen. Sie selbst hungrig zu machen. Sie hungrig zu machen auf den, der Mensch geworden ist, der selbst das Leben ist, auf Jesus Christus. Das Brot steht für Jesus Christus, für sein Leben. Sein Leben, sein Sterben und Auferstehen. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den, und sie tranken alle daraus, und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Die Röte des Weines oder des Saftes im Kelch, sie steht, das wissen, glaube ich, alle, für Jesu sühnendes Blut. Dass sein Blut für viele vergossen ist, ist eine klare Anspielung auf Jesaja 53, Vers 12, wo es über den Messias heißt, dass seine Seele ausgeschüttet werden wird, dass sie also in den gewaltsamen Tod gegeben wurde. Es war ein gewaltsamer Tod, von dem viele profitieren. Alle, die zu diesem neuen Bund gehören, der durch Jesu Blut geschaffen wurde. Wir haben die Parallele zum alten Bund vom Sinai. Er wurde in Kraft gesetzt durch dieses Blut der Opfertiere. Und der neue Bund, durch den Männer, Frauen, Kinder, Angehörige aller Nationen und Hintergründe gerettet werden, er wurde durch das teure Blut Jesu in Kraft gesetzt. Und so wird hier deutlich, es ist wahr. Es ist wahr, was schon Johannes der Täufer über Jesus zu Beginn seines Auftretens sagte. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Wenn wir also aus dem Kelch trinken, dann erinnern wir uns daran, dass der objektive, der feststehende, der niemals wankende Grund unserer Erlösung, ja, das folgende ist, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren real in Raum und Zeit, in einem historischen Ereignis, am Kreuz von Golgatha gestorben ist und sein Blut vergossen hat. Für uns. Für unsere Vergebung. Wenn du aus dem Kelch trinkst, dann erinnere dich daran. Jesus hat sein kostbares Blut vergossen. Auch für mich. Auch wegen mir. Und darum, weil Jesus auch für mich und meine Sünden starb, darum ist mir vergeben. Also wenn du das Abendmahl nimmst, wenn du aus dem Kelch trinkst, und das ist ja doch auch etwas Sinnliches, du schmeckst mit deinen Geschmacksnerven das Aroma der Trauben. Kannst dir das so zergehen lassen gewissermaßen. Gutes Ende. Wenn du das so schmeckst, dann darfst du dir, dann solltest du dir immer wieder diese Wahrheit zusprechen. Ja, mir ist tatsächlich, mir ist wahrhaftig vergeben. Nicht, weil ich es verdient hätte. Auch nicht, weil ich nicht ganz so ein schlimmer Typ bin und man bei mir nochmal so ein Auge zudrücken könnte. Oder nicht, weil ich mich bemühe, weil ich mich anstrenge. Ich leiste ja auch was Gutes immerhin. Nein. Mir ist vergeben worden, weil Jesus sein kostbares Blut auch für mich, für meine Sünde vergossen hat. Darum, allein darum. Und darum darfst du Ruhe finden und Sicherheit finden in dieser unumstößlichen und objektiven Tatsache. Daran kann niemand etwas ändern. Das gilt heute so, wie es morgen gilt. Und übermorgen. Und in 10 Jahren, weil Jesus einmal gestorben ist. Wir kommen zum Schluss. Wir hatten begonnen, diese Predigt mit diesem Gedanken, ja, was ist eigentlich so einzigartig am christlichen Glauben? Wodurch hebt er sich ab von anderen Religionen, von anderen Weltanschauungen und anderen Wahrheitsansprüchen? Das Besondere an unserem Glauben, und ich hoffe, dass uns das deutlich geworden ist, neu deutlich geworden ist, es liegt in Jesus Christus, in seiner Person, in Jesus Christus, diesem sich selbst opfernden Gott, der souverän alle Umstände damals zu seiner Lebzeit, aber auch heute zu unseren Zeiten lenkt. Das Besondere an unserem Glauben ist Jesus Christus. Jesus Christus, dieser Gott, der sich selbst opfert und hingibt, der nachdrücklich um die Rettung jedes einzelnen Menschen wirbt, auch um die des Judas und auch um deine und meine Rettung heute. Das Besondere am christlichen Glauben ist Jesus Christus, unser Herr, der uns in Brot und Wein begegnet. Jesus, der sich selbst opfernde Gott, der sein Leben gelassen hat, der sein Blut vergossen hat, damit dir und mir tatsächlich ein für alle Mal unsere Sünden vergeben werden. Amen. Wir wollen diesen Jesus Christus, unseren wunderbaren Gott, unseren Herrn, ehren. Wir wollen ihm danken, wir wollen ihn loben jetzt in einer Lobpreiszeit und in dieser Lobpreiszeit, da wollen wir auch miteinander noch beten, auch dazu gibt es gleich die Gelegenheit.